Ein paar Tage noch, dann haben wir ein neues Jahr, Weihnachten. Die eigentlichen Weihnachtstage liegen hinter uns. Ich hoffe, ihr konntet runterkommen. Ich hoffe, ihr hattet nicht zu viel Stress, Vorbereitung und auch hoffentlich keinen Streit oder eine Mitteilung, die euch den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Wir als ganzes Team wünschen euch von Herzen ein gutes und gesegnetes neues Jahr 2026. Die Welt, da hat man so den Eindruck, das hebt sich gerade alles aus den Angeln, was da passiert. Keiner kommt mehr mit und der hat die Meinung, der andere hat jene und jeder baut sich seine Wahrheit so drumherum. Wie gesagt, die Welt hebt sich aus den Angeln. Wir wünschen euch, dass ihr euch auf Jesus verlasst, dass ihr, wenn ihr den Glauben an Jesus noch nicht praktiziert oder das noch vor euch herschiebt, dann wünschen wir euch, ich wünsche euch, dass ihr Jesus in euer Herz einladet, in euer Leben einladet und sagt, ich glaube an dich, ich vertraue dir. Mein Leben gehört dir, Jesus. Das wünsche ich euch sehr. Kann man ja auch noch im alten Jahr machen, in den verbleibenden Stunden, die es da noch gibt. Seid gesegnet, 2026, und wer möchte, ich wünsche es euch, legt eure kleine Hand in Gottes große. Welt aus den Angeln heben, das passiert in der Politik, in der Weltgeschichte, aber das passiert so schnell auch im eigenen Leben, dass man von jetzt auf gleich denkt, was ist passiert? Was war gestern noch sonnig und heute Erdbeben? Es gibt eine Geschichte jetzt von Vanessa, die haben eine stille Geburt, da muss ich nichts dazu sagen. Und Vanessa nimmt uns mit rein in ihren Lebenstsunami. Erzählt uns, wie sie damit umging und öffnet ihr Herz für uns. Und das macht Superform aus, dass wir hier nicht irgendwo auf Produktionsreise gehen, das heißt die Erzähler, sondern sie öffnen ihr Herz. Warum? Damit wir sehen, wer Jesus ist, was Glaube ausmacht und wie der himmlische Gott nicht im Himmel sitzt, sondern eingreift und nahe ist. Und das, ich schließe mich da gerne nochmal meinen Vorreden an. Das wünsche ich euch für 2026. Aber jetzt kommt Vanessa. Vanessa, danke, dass du hier bist.
Ja, voll gerne.
Ihr seid die Ersten, die hier mit Kind kommen.
Ja,
okay. Ja, das ist, es gibt immer Premieren, das finde ich so cool. Das ist nichts, es ist immer alles spannend.
Ja.
Wir werden es jetzt nicht, eure achtmonatige Tochter, acht Monate alte Tochter, werden wir uns nicht vors Mikro schleppen. Danke, dass du hier bist. Vanessa, die Geschichte, die du uns erzählst, die, ich habe nur so ein Stichwort gelesen, von stiller Geburt, das ist ja schon sehr emotional und belastend. Mhm. So, als wenn man nur so einen Begriff liest. Ne? Kannst du uns mal mit reinnehmen in die ganze Geschichte, wie das war? Und du bestimmst, wie tief du runtergehst und wie weit du erzählst. Würde ich einfach bitten, uns mal die Tür in dein Leben zu öffnen.
Ja, gerne. Genau, es fing alles 2022 an. Ich wurde schwanger mit unserem ersten Kind. Die Freude war natürlich groß, ne? Erstes Kind, total aufregend alles, die Schwangerschaft und so. Ja, und so lief der Anfang auch ganz normal. In der 21. Schwangerschaftswoche waren wir bei einer normalen Untersuchung und meine Frauenärztin hat das Geschlecht verkündet. Ist ja auch nochmal super aufregend, so, es wird ein Junge. Und dann meinte sie, ja, ich sehe da was, eine Auffälligkeit.
Ach.
Die Fruchtblase ist ein bisschen, nicht die Fruchtblase, die Urinblase, meine ich, beim Baby, ist ein bisschen größer. Aber muss nichts Dramatisches sein, also bloß keine Sorgen machen. Ich schicke sie mal zur Uniklinik nach Bonn. Eine Woche später hatte ich dann einen Termin. Aber machen Sie sich bloß keine Sorgen. Ne?
Haben wir dann auch gemacht?
Nö.
Ihr wart zu zweit dort oder warst du allein?
Nee, mit meinem Mann zusammen.
Aha.
Und dann haben wir uns auch keine Sorgen gemacht, weil sie war richtig entspannt und die meinte, dass das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass wir eine kleine OP machen müssten und die Urinblase einmal aufgestochen wird vorsichtig, dann wird Urin abgelassen und meistens erübrigt sich das mit der Zeit und wenn der Kleine dann geboren wird, dann wird die Urinblase normal funktionieren. Manche Jungs haben das in der Schwangerschaft, ne? Manchmal ja. Ist das so. Hört sich erstmal nicht so dramatisch an, ne? Mhm. Nee. Klar haben wir dann dafür gebetet, dass diese OP nicht gemacht werden muss und sich das alles erübrigt. Sie meinte, vielleicht fließt auch einfach alles ab bis zum Termin in der Uniklinik. Mhm. Genau, und da waren wir auch ganz positiv. Richtig positiv.
Dass die untersuchen und sagen, da ist gar nichts. Nee.
Genau, alles super, kerngesundes Kind. Und wir fahren nach Hause und sind super happy. Deswegen gar keine Sorgen gemacht. Ich glaube, wir haben das auch gar nicht so viel rumerzählt mit dem Termin. Kaum jemand erzählt, weil es war so, ja, ist halt so ein Termin, ne?
Ist halt eine weitere Untersuchung.
Ja, genau. Und dann auf dem Weg, also ich war vorher noch auf der Arbeit und bin danach, nach der Arbeit, zur Uniklinik gefahren. Und auf dem Weg zur Arbeit morgens kam mir so ein Lied in den Kopf, wo es heißt, was meine Rechte, ich gebe alles auf, was meine Rechte wären, alles gebe ich auf, so, ne, für ein neues Leben her, dieses Lied. Und dann kam mir irgendwie so in den Sinn, ich habe es einfach gesungen, ich habe es schon lange nicht gehört, ich weiß gar nicht, warum kam das so plötzlich in meinen Kopf. Und dann habe ich es gesungen und dachte hierzu kurz inne und dachte so, Moment mal, ja, habe ich eigentlich ein Recht darauf, auf ein gesundes Kind? So, ich rechne eigentlich schon damit, dass ich ein gesundes Kind habe. Ja. Habe ich ein Recht darauf? Nee, eigentlich nicht so, ne?
Dieser Gedanke kam dir beim Singen? Ja. Im Auto?
Mhm. Genau, aber den habe ich irgendwie ganz schnell weggetan. Gedacht, ach, das wird schon alles gut werden, ne? Ja. Ja, aber trotzdem habe ich so kurz gebetet, so, ach, Herr, mein Leben gehört dir, so, ne? Egal, was kommt, mein Leben gehört dir. Aber ich dachte schon, ach, wird schon alles, ne? Es passiert ja immer anderen, so schlimm ist aber nicht mir. Also mein Leben lief wirklich total glatt bis dahin, ne? Ja, und dann nach der Arbeit, mein Mann hat mich abgeholt, wir sind zusammen zur Uniklinik. Und dann bei der Untersuchung kam doch alles ganz anders, ne? Als wir erstmal gedacht haben. So positiv war alles gar nicht.
Du lagst da auf der Liege?
Ich lag auf der Liege. Es wurde geschallt und irgendwie hat das echt lange gedauert.
Fingst du schon an?
Nee, erstmal nicht. Dachte, ja gut, die untersuchen einfach alles. Die haben auch gesagt, wir gucken jetzt nicht nur die Urinblase an, sondern schauen uns mal alles ein bisschen genauer an, ne? Alle Organe. So, wenn wir schon mal dabei sind, wir haben hier gute Geräte. Okay, haben wir uns erstmal nichts dabei gedacht, ne? Aber der Arzt war auch so ruhig und irgendwann mal meinte er so, ja, die Urinblase ist eigentlich das kleinste Problem. Wir sehen hier ganz viel anderes. Und dann fing es an, dass wir echt Angst bekommen haben. Und dann, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, lange, bestimmt eine Stunde gescheit. Und dann meinte er so, ja, ich hole jetzt nochmal eine Oberärztin. Die soll nochmal rüberschauen. Aber ich sehe schon, es ist mehr. Die Urinblase ist das kleinste Problem. Es ist wahrscheinlich irgendein genetischer Defekt. Und dann, boah, dann war irgendwie so eine kleine Welt zusammengebrochen, dann schon, ja, fing die Trauer irgendwie an. Wir wussten dann natürlich noch gar nichts. Es war natürlich sehr wenig, was der Arzt gesagt hat, weil er wollte erstmal auch nicht zu viel sagen, ne? Erstmal musste die Oberärztin noch drauf schauen und die sollte sagen, was wirklich Sache ist, ne? Und dann ließ er uns erstmal alleine, um die Oberärztin zu holen. Wir waren alleine in diesem Raum und ich habe gar nichts gesagt. Ich lag da einfach nur, ich war total sprachlos, also voll. Und mein Mann, das Einzige, was er gesagt hat, er hielt meine Hand und sagte einfach nur, Jesus, danke, dass du da bist. Das war so das Einzige, was er gesagt hat. Und wir waren einfach still. Ich glaube, die ersten Tränchen flossen schon. Aber sonst einfach eine Stille und wir lagen da und haben gewartet. Ich glaube, so nach 15 Minuten kam dann die Oberärztin, die hat auch nochmal geschallt, auch nochmal länger. Und dann hat sie halt gesagt, ihre erste Vermutung schon, wahrscheinlich ist es Trisomie 18 und ihr Kind ist nicht überlebensfähig. Es kam dann schon direkt, so ohne eine weitere Untersuchung zu machen. Einfach nur durch den Ultraschall meinte sie, Kind ist nicht überlebensfähig. Und das war krass. Das war echt krass, weil ich war ja schon im 6. Monat. Man stellt sich schon alles vor. Und dann soll mein Kind sterben. Also ich dachte wirklich, das passiert doch immer allen anderen, ne? Aber nicht mir, nicht meinem Leben. Ja. Und so fuhren wir nach Hause mit dem Wissen, unser Kind wird sterben. Wir wussten nicht wann. Sie hat gesagt, ja, kann sein, dass es dass es in der Schwangerschaft schon stirbt, vielleicht auch kurz nach der Schwangerschaft, also nach der Geburt, aber also ein paar Tage höchstens wird das Kind leben. Genau, also wir hatten dann noch eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht und dann kam auch die Diagnose ein paar Tage später ganz klar, es ist wirklich Trisomie 18.
Da gibt es ja unterschiedliche Klassifizierungen, 18, 14, 15, 3. Was hat Trisomie 18 für Auswirkungen und Schäden und Schädigungen?
Eigentlich sind alle Organe irgendwie belastet. Also bei jedem Kind wirkt sich das anders aus. Bei manchen sind die Organe, nicht so viele Organe belastet und defekt. Aber bei unserem Jungen war es tatsächlich so, dass ganz viel fehlgebildet war. Das Herz, was eigentlich so das Schlimmste war, er hatte eine Zwerchfellhernie. Ein Zwerchfell ist ein Loch und die Organe von unten, die kommen nach oben. Und so kann sich die Lunge nicht ausbreiten, nicht ausweiten, nicht weiterbilden. Und so ist Leben eigentlich gar nicht möglich außerhalb des Mutterleibes.
Und wie war euer Leben möglich nach dieser Diagnose?
Mein Mann und ich, wir haben so viel geheult. Klar. Wir kamen echt nach Hause. Wir dachten so, unsere Welt bricht zusammen. Auf einmal wurde alles so irrelevant, so Kleinigkeiten. Ne? Also alles war irrelevant. Also das Einzige, was im Kopf war, war einfach nur, unser Kind wird sterben. Ich weiß noch, wir kamen nach Hause und ich hatte so eine Konfetti-Bombe schon bestellt, ne, mit so einem blauen Konfetti. Und dann wollten wir das verkünden, unsere Familie, hey, wir kriegen einen Jungen. Und dann, ich weiß noch, die lag da, ich guck die an und ich konnte die nicht angucken. Ich habe so geheult, ich so, boah, weg damit. Ich kann mich nicht freuen auf mein Kind. Es wird ja nicht leben. Ja, das war richtig schwer, auch mein Babybauch. Ich hatte ja auch schon ein kleines Bäuchlein und es zu sehen, das war super schwer am Anfang. Die ersten Tage war das ganz, ganz schlimm.
Hast du begonnen, mit deinem Sohn zu reden oder noch mehr zu sprechen? Oder?
Erstmal fiel uns das voll schwer. Auch mein Mann, wenn er meinen Bauch gesehen hat, ja, dann fing er auch an zu weinen. Es war erstmal sehr schwer, die ersten Tage. Aber irgendwann mal hatten wir so einen Perspektivwechsel, dass wir gesagt haben, wir hatten auch eine sehr gute Seelsorgerin, die war auch schon hier zu Gast, die Regina Neufeld.
Ja.
Die hatte auch ein Kind mit Trisomie 18. Ja. Und sie hat uns gesagt, versucht so die Zeit zu genießen, weil das ist alles, was ihr habt mit eurem Sohn. Ne? Im Nachhinein werdet ihr froh sein für diese Erinnerung. Und so haben wir echt versucht, unsere Perspektive zu wechseln und so im Hier und Jetzt zu leben, ne? So wie es auch im Prediger heißt. Und es gibt eine Zeit fürs Freuen und fürs Sterben, fürs Gebären, ne? Fürs Lachen, fürs Weinen. Alles hat seine Zeit.
Ja, das steht immer hier so drin, gell?
Ja.
Und man liest es und wenn man es erlebt, dann fällt man doch ins Bodenlose, oder?
Ja.
Erstmal.
Erstmal schon, ja. Aber dann fiel uns das Leichte. Es haben auch Unmengen an Leuten für uns gebetet, ne? Das haben wir auch voll gespürt. Und dann konnten wir das wirklich so ein bisschen genießen, ne? Die Zeit. Wir sind dann auch in einem Kurzurlaub gefahren, mein Mann und ich. Und klar, es gab super viele schwere Momente. Super viele schwere Momente, wo wir einfach Schmerz hatten, ne? Richtig Schmerz, wenn man andere Frauen gesehen haben, die schwanger sind, ne? Wenn ich andere Babys gesehen habe, das war ein unglaublicher Schmerz. Ich habe gemerkt, ich habe mich von diesen Leuten distanziert, mich eher zu anderen gehalten, ne?
Ja, aus Selbstschutz auch.
Ja. Ja, aber trotzdem war Gott da und das war das Schöne.
War das für dich mehr als ein Lippenbekenntnis? Gott ist da, oder sagt man das halt, wenn man es über Jahrzehnte geglaubt hat?
Es war mehr als ein Lippenbekenntnis. Auf einmal habe ich es gespürt, dass Gott da ist. Vor allem, wenn alles gut läuft im Leben, wenn alles glatt läuft, dann weiß man es ja, Gott ist da.
Ja, ja, klar.
Aber ich finde, man spürt es dann nicht so krass. Braucht man ja irgendwie auch nicht, ne? Läuft ja alles super. Aber da, ich habe ja schon gesagt, dass mein Mann gebetet hat. Das Einzige, was er gemacht hat, war dieses Gebet. Jesus, danke, dass du da bist. Und das hat sich so durch die ganze Zeit, durch die Trauerzeit eigentlich gezogen, dieses ja, es ist gerade voll schwer und voll schmerzhaft, aber Gott ist da. Und deswegen haben wir unseren Sohn auch Immanuel genannt. Schon am Tag der Diagnose, wir sind nach Hause gefahren unter Tränen und ich so zu meinem Mann, Immanuel, das ist sein Name. Weil wir hatten auch 3 Tage vor Weihnachten und Immanuel ist ja auch, ne, an Weihnachten so ein Name von Jesus, der einfach genau präsent ist. Und das hat uns durchgetragen, auch wenn wir es nicht immer gespürt haben, dass Gott da ist. Oft haben wir es gespürt, aber auch nicht immer. Aber es war so dieses Festhalten, Festklammern, Gott ist da. Ja.
Wie lange hat er gelebt, Immanuel?
In meinem Mutterleib bis zum achten Monat. Also in der 32. Schwangerschaftswoche.
Noch 10 Wochen. Dieser 32.
Ja, genau. 10 Wochen. Bin ich gegangen mit dieser Ungewissheit, wann ist es zu Ende mit ihm, ne?
Ich habe mich super. Warum? Musste er geholt werden, oder?
Nee. Wir haben es einfach drauf ankommen lassen. Er hat selbst entschieden, sage ich mal so, wann er geht.
Ja.
Und, die Ärzte haben uns gesagt, wir müssen einfach damit rechnen, dass er jeden Moment sterben kann im Mutterleib. Das ist auch sehr wahrscheinlich. Oder vielleicht wird er lebend geboren, dann um ET rum, wussten wir nicht. Ne? Also konnten die Ärzte uns auch nicht sagen, wie es genau sein wird. Und dann haben die uns aber schon mit ziemlicher Gewissheit gesagt, wenn er lebend geboren wird, wird er ein paar Stunden leben. Gerade aufgrund der Zwerchfellhernie, weil seine Lunge keinen Platz hatte zum Selbstatmen.
Und dann kam es zum Tag der Geburt. Ihr wart, dein Mann war dabei?
Ja. Ja, genau. Ich habe Ende Februar seine Bewegung nicht mehr gespürt. Und dann dachte ich, boah, ich glaube, er ist von uns gegangen. Eigentlich war unser Gebet, unser größter Wunsch, dass wir Immanuel noch lebend haben dürfen. Das war mein größter Wunsch, weil ich dachte, oh, es wird so schön sein, diese Erinnerung zu haben, diese Bilder. Einfach, dass man ihn lebend sieht. Ne? Das wäre schön, Gott. Aber es kam nicht so. Und das war erstmal enttäuschend. Ich habe wirklich nie richtig gezweifelt an Gott. Ich hatte eine sehr gute Beziehung die ganze Zeit zu Gott. Aber da war ich enttäuscht. Ja.
War es eine schwere Geburt?
Mm-mm. Es war so schön. Das hört sich total komisch an. Aber es war irgendwie, der Kreißsaal war erfüllt von so einem Frieden. Es war so ein Friede da. Ich hatte immer vorher gedacht, boah, eine Totgeburt, eine stille Geburt, wenn ich das so vorher gehört habe. Muss schrecklich sein, dachte ich, wenn dann dein Kind geboren wird und es ist einfach tot. Ich dachte, es ist grausam, schrecklich. Und dann bin ich da in dieser Situation und irgendwie während dem Wehen, ich hatte so einen Friede. Irgendwie, ich habe so innerlich mit Gott gesprochen und er war einfach da. Und dann kam Immanuel auf die Welt und ich dachte, ich würde direkt anfangen zu heulen und kann ihn vielleicht auch nicht sehen oder ich weiß nicht. Ich wusste vorher nicht, wie ich reagieren werde. Aber dann in dem Moment habe ich ihn einfach angeschaut und er war so süß. Ich dachte so, oh mein Süßer, mein Baby. Und ich habe mich so lange getragen und ich habe mich dir vorgestellt und dann habe ich ihn einfach, ja, es war, eigentlich bin ich vorgegangen, wie wenn er lebt. Ich habe ihn auf meine Brust gelegt, wir haben gekuschelt. Mein Mann hat ihn dann gebadet. Ja, so hatten wir unsere Zeit zusammen. Als Familie, so ein Kennenlernen. Bevor wir uns verabschiedet haben, erstmal kennenlernen. Ja. Dann hatten wir eine Woche später war die Beerdigung. Ja, und man hatte, irgendwie hatte man gar nicht so viel Zeit zum Trauern, ne? Weil direkt mit dem Bestatter telefonieren, alles organisieren und so weiter. Ja, einen Tag vor der Beerdigung, da ist so, boah, jetzt musst du so ein bisschen runterkommen, ne? Irgendwie, man ist so viel am Machen, Organisieren und hat irgendwie auch gar nicht so viel Zeit zum Verarbeiten, zum Weinen, ne? Die ganze Geburt, das war so ein, das muss man ja auch erstmal verarbeiten. Und dann, mein Mann und ich so, komm, wir müssen jetzt mal runterkommen ein bisschen. setz uns mal hin und wir machen einfach die Augen zu und einfach mal ruhig atmen und mal gucken, was Gott uns vielleicht zu sagen hat. Einfach mal stille sein. Okay, ich mache meine Augen zu und dann, das habe ich wirklich noch nie erlebt. Noch nie vorher und noch nie nachher. Sehe ich in meinem inneren Auge auf einmal so ein Bild. Ich sehe Jesus als Hirten und er trägt ein Lamm auf seinen Arm. Im nächsten Moment war dieser Lamm weg und ich habe ein Baby gesehen auf seinem Arm. Und dieses Baby, das war total fröhlich, es war gesund, ich schätze so ein Jahr alt ungefähr. Und es winkt mir zu, richtig fröhlich, so aufgeregt so ein bisschen und schaut mich an und ich war mir sicher, das ist mein Immanuel, gesund in den Armen von Jesus. Immanuel lächelt, er winkt mir zu, so nach dem Motto, hallo Mama, wie schön, dich zu sehen. Ich freue mich richtig auf dich, aber es geht mir eigentlich auch gerade richtig gut hier, wo ich bin, in den Armen von Jesus. Und das war so ein Trost.
Da bricht doch alles aus einem raus, oder? Freude, Glück.
Ja, ich habe so geheult. Tränen. Ich mache die Augen auf. Ich so, Daniel, also mein Mann, ne? Wow, was ich gerade gesehen habe. Und dann habe ich ihm davon erzählt. Es war so ein schöner Trost. Ich habe es direkt aufgemalt, weil ich dachte, ich darf dieses Bild nicht vergessen. Ja. Also das, daran halte ich so ein bisschen fest. Es hat mir so oft Trost gegeben, so zu wissen, okay, ihm geht's gut, er ist gesund. Ja.
Er ist in besten Händen.
Voll, ja.
Aber nicht hier.
Ja.
Hat der Trost dir eine neue Perspektive auf Jesus gegeben? Und deinen Glauben und den Himmel?
Ja, voll. Ich habe Gottes Vaterherz so ganz neu kennengelernt. Vor allem an Ostern, kurz danach war Ostern. Und auf einmal habe ich so viel mehr verstanden, was das heißt, dass Jesus für uns gestorben ist. Ne? Dass Gott als Vater seinen Sohn hat sterben lassen. Auf einmal habe ich gedacht, wow. Ich habe so geheult an Ostern, weil mir das bewusst wurde. Gott weiß ganz genau, wie ich mich fühle. Wie ist es, seinen eigenen Sohn sterben zu sehen, sterben zu lassen? Und dann war ich so dankbar. Ich so, Gott, danke, krass, was du für uns getan hast. Ne? Und er hat es freiwillig getan für uns, obwohl er uns gar nicht kannte. Ne? Ich würde meinen Sohn niemals freiwillig hergeben. Und Gott hat es freiwillig für uns gemacht. Und das hat mich so erstaunt an Gott. Ja, Wahnsinn. Und er weiß ganz genau, wie ich mich fühle. Ganz genau. Und leidet mit.
Hattest du nochmal so eine Erfahrung, dass du plötzlich in den Himmel schaust? Und also so eine übernatürliche, ist ja definitiv übernatürlich, die jetzt auch im Zusammenhang mit Immanuel, eurem Sohn,
ist. Nicht, dass ich...
Dass sich das also so weiterbringt. Ne? Also jetzt ist ja schon 2020, 4 Jahre her. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Schmerz immer wieder mal hochkommt. So eine voll. Trauer. Ein Schmerz vielleicht wenig, obwohl, aber auch eine Trauer.
Zwischendurch schon, ein paar Monate später kam dann wieder so ein sehr schmerzvoller Moment. Ich war unter vielen Leuten und oft, wenn ich dann nach Hause kam, dann irgendwie kam dann nochmal der Schmerz richtig hoch und ich musste richtig heulen. Und ich hatte so das Gefühl, boah, keiner versteht mich. Ich glaube, deswegen, nach so großen Menschenmengen, dachte ich so, boah, nee. Es fühlte sich alles irgendwie, als ob ich mir so eine Maske aufsetze und da so happy bin und glücklich und alles ist gut. Man quatscht über dies und das, über Alltag. Dann komme ich nach Hause und denke so, aber mein Kind ist tot. Und in diesem Moment, ich lag im Bett, ich habe geheult. Und dann spüre ich irgendwie so, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe gespürt, wie Gottes Blick auf mir ruht und diese Stimme, ich weiß, wie du dich fühlst und es tut mir so leid. Und dann habe ich gedacht, ja, Gott weiß, wie ich mich fühle. Klar, er hat ja seinen Sohn auch, sein Sohn musste sterben.
Ja.
Er kennt diese Gefühle, ne? Ja, das war noch so ein richtig schöner Moment, wo ich so berührt wurde von Gottes Liebe einfach. Ja.
wenn man dich so hört, Vanessa, dann kommt so das auch total rüber, dieses egal was passiert, Gott ist da.
Ja, absolut.
Denn du sagtest ja, mein Leben verlief super, war nichts Großes. Und dann kommt auf einmal so ein Tsunami, der einem alles nimmt. Und dann doch einen Frieden zu spüren. Nochmal auf die Frage, hat sich seitdem dein Glauben verändert? Enger geworden? Oder kommt da auch der Alltag und deckt wieder so alles zu? Oder?
Ja.
Kein Vorwurf oder irgendwas, ja, ne, sondern eigene Erfahrung.
Ja. Nee, ich hatte auch die Sorge. Ich dachte so, ich habe ja jetzt auch danach noch eine Tochter bekommen und wir führen jetzt auch glückliches Familienleben zu dritt. Und dann hatte ich schon die Sorge so in der Schwangerschaft mit meiner Tochter. Und ich habe so sehr gebetet, das war mein großes Anliegen, dass ich nicht wieder weiter von Gott wegkomme. Jetzt, wo es mir gut geht, ne, wo alles glatt läuft, das Leben läuft supi. Ich dachte so, nein Gott, ich will dir nahe sein, auch wenn es mir richtig gut geht, auch wenn alles glatt läuft. Gerade dann will ich dir auch nachfolgen. Und das war so mein Gebetsanliegen. Und ja, manchmal im Alltagstrott, ne, dann kommt die Beziehung zu Gott so ein bisschen weniger. Aber so im Großen und Ganzen bin ich doch Gott auch nahe. Klar ist es anders. Ich glaube wirklich, dass dieser Bibelvers wirklich stimmt. Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Ganz besonders denen ist er nahe, weil die es besonders brauchen. Ne?
Du sprichst aus Erfahrung.
Ja.
Wer ist Gott für dich?
Gott ist mein liebender Vater. Ja, das habe ich besonders gespielt. Und mein guter Hirte. Ja, mein guter Hirte, der mit mir geht durch dieses finstere Tal, der nicht nur so von oben herabschaut auf das Tal, ich bin da, sondern der wirklich mitgeht. Ne? Das haben wir sehr gespürt.
Und der Immanuel auf seinem Arm trägt.
Ja,
genau. Was für ein cooles Bild, gell?
Ja, so schön.
Vielen Dank fürs Erzählen.
Gerne.
Vanessa. Darf ich ja noch meine 4 Schlussfragen stellen?
Ja. Reicht.
Dann stelle ich dir noch meine 4 Schlussfragen mit dem Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals. Gibt es da eins?
Ja, ich habe ein Andachtsbuch, das heißt Mein Äußerstes für sein Höchstes.
Wieso denke ich gerade an dieses Andachtsbuch? Im Ernst.
Ja, okay. Genau, ich finde, es ist so herausfordernd und ermutigend zugleich, so seinen Alltag mit Jesus zu leben. Ja, so diese Impulse finde ich richtig gut. Ja, ich habe eine Neubearbeitung. Das ist die alte Version.
Trotzdem, mein Äußerstes für sein Höchstes.
Ja.
Ich habe nur mein iPhone. Leute, ihr kennt es ja, Oswald Chambers, der Autor.
Genau.
Mein Äußerstes für sein Höchstes. Sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. Die zweite Frage, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren? Passt dir auch.
Ja, zu der Meinung anderer. Also, dass es mir einfach nicht mehr so wichtig ist, was denken andere über mich und allen gefallen zu wollen, ein Recht machen zu wollen. Da bin ich immer noch dran, immer noch auf dem Weg, aber es fällt mir leichter. Ja.
Und die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben verbessert?
Ich habe eine dankbarere Einstellung gewonnen. Durch Immanuel. Er hat mir das beigebracht.
Vanessa, das ist so cool, ehrlich. Du könntest ja auch sagen, ich bin am Leben verzweifelt, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Das meine ich nicht vorwurfsvoll an jemandem so geht. Ne?
Nee,
bei dir ist es so anders. Ne? Ich habe eine dankbare Einstellung zum Leben bekommen durch Immanuel.
Ja. Ich kann das mal auch ein bisschen genauer erklären. Das ist jetzt ganz aktuell, auch letzte Nacht. Es war wirklich, ich habe so wenig Schlaf bekommen.
Jetzt.
Ja, diese Nacht, ganz aktuell. Und ja, meine Tochter, die hat so ein bisschen Schnupfen und sie hatte so eine schlechte Nacht und dementsprechend wir Eltern natürlich auch. Und ja, dann ist man natürlich ein bisschen gereizt und genervt, man will eigentlich schlafen. Und solchen Momenten, denkst du, aber wie schön, dass ich eine schlaflose Nacht hatte, weil das zeigt mir, ich habe ein Baby, um das ich mich kümmern darf. Und das ist so ein Geschenk, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Und letztes Jahr, ich weiß noch, als das Schmerz so groß war und ich dann Mütter gehört habe, die so viel gesagt haben, ach nee, diese Phase ist gerade so anstrengend mit meinem Kind und so. Und klar, das darf man aussprechen, das soll man auch aussprechen, diese Gefühle. Aber
ja. Ist ja so.
Es hat mich verletzt, muss ich sagen. Und ich habe gedacht, ich hätte gerne 10.000 schlaflose Nächte, aber gib mir meinen Immanuel wieder. Ja, deswegen, und daran denke ich jetzt immer wieder, wenn es gerade ein bisschen anstrengend ist und ich nicht so viel Schlaf bekomme oder so. So. Aber ich habe mein Baby bei mir, um das ich mich kümmern darf. Das zeigt es natürlich, ne?
Ich wünsche dir echt, Vanessa, dass du diesen Blick behältst.
Ich hoffe auch.
Ja, ne, ja. Also wirklich, das ist so, das stimmt so absolut. Ich habe jemanden, der mir anvertraut ist. Mhm. Wenn es auch mal nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle oder wie ich es brauche. Mhm. Manchmal ist man ja auch kraftlos und dann nochmal eins drauf. Ja. Also nochmal ein Päckchen und wieder eine schlaflose Nacht.
Ja.
Letzte Frage, Plakat. Ich ahne, aber ich frage trotzdem, was würdest du draufschreiben?
Du denkst bestimmt, Gott ist mit dir. Ja, aber ein anderes.
Okay.
Das wäre auch gut. Ich weiß, wie du dich fühlst, / Gott.
Ich dachte an Gott ist mit dir. Mhm. Ich gebe es zu. Vanessa, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Und eure Tochter hat auch mitgespielt. Sie kam nicht rein. Ist so cool. Danke, dass ihr hier seid, hier wart.
Dankeschön.
Gebt der Vanessa dicke, fette Daumen, leitet den Film weiter. Das geht ja nicht nur um stille Geburt, sondern es geht generell um die Umgangsweise. Was tue ich, wenn mein Leben von jetzt auf gleich defekt, zerbrochen, überrollt wird? Schickt den Film weiter. Und noch ein anderes Thema. Die Zeit des Gebens ist fast vorbei, des Unterstützens. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wir sind euch dankbar, wenn ihr uns unterstützt mit euren Finanzen. Das 2026er Jahr wird auch für uns herausfordernd. Wir beten natürlich auch darum, dass kein Tsunami kommt und dass wir nicht überrollt werden. Aber wie wir alle wissen nicht, was kommt. Wir können in bestimmter Weise vorplanen und auch um Hilfe bitten. Und das tue ich jetzt, dass ich euch konkret um Hilfe bitte, die Arbeit von Lifehouse, Superform, Faces mit euren Finanzen zu unterstützen. Hier QR-Code. Lasst euch bitten und lasst euch bereit sein, uns zu helfen. Das wäre cool. Vielen Dank. Gott segne euch im neuen Jahr. Da geht's weiter. Nächster Film. Ich kenne ihn schon. Es ist so cool, auch mit euch und euren Rückmeldungen. Vielen Dank. Neues Jahr, neue super fromme Folgen. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.